Herzlich willkommen zu Erinnerungskämpfe, der Podcast-Sonderreihe der Körperstiftung.
Mit mir Hadija Haruna Oelker, Journalistin, Autorin und Gasthostin dieser Serie der Redaktion Geschichte ist Gegenwart, in dem wir uns die Frage stellen, was ist uns als Gesellschaft die plurale Demokratie noch wert? Und das hier ist jetzt die dritte Folge und wenn ihr die anderen schon gehört habt, dann habt ihr bereits erlebt, wie dieser Podcast eben auch der Versuch von Gesprächen und einer Reflexion darüber ist, warum die Erfolgsgeschichte der deutschen Erinnerungskultur zu Ende erzählt ist. Und vor allem auch, woran das liegt. In der ersten Folge habe ich mit dem Literaturwissenschaftler Ibu Diop aus schwarzer Perspektive auf unser kulturelles Gedächtnis in Deutschland gesprochen und danach in der zweiten Folge mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel habe ich einen Blick auf arme, behinderte und insgesamt marginalisierte Menschen geworfen. Und es ging auch um das Thema Sozialdarwinismus und die Frage, was Menschen wert sind. Heute geht es quasi um unser Kernthema dieser Podcast-Reihe mit dem Titel Erinnerungskämpfe. Und die Folge habe ich zusammen mit Kirsten Pörschke aus der Redaktion der Körperstiftung vorbereitet. Hallo Kirsten.
Hallo Hadija.
Wir haben diese Folge ja Überleben, der Wert des Erinnerns genannt und in so dem großen Wort Überleben und Wert des Erinnerns steckt viel drin. Es geht um die deutsche Gewaltgeschichte, die Gewalt heute, Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in der Migrationsgesellschaft und wie eben so ein plurales Erinnern aussehen könnte. Aber es geht auch viel um Emotionen, wenn es um Überleben geht. Was würdest du sagen, was macht den Wert des Erinnerns aus?
Ja, du hast es ja schon selbst gesagt, mit dieser Folge sind wir beim Kern dieses Specials. Also was wir erinnern, was wir vergessen, verschweigen oder uns zurechtbiegen, ist ja keine Frage der individuellen Haltung, sondern prägt, wie wir heute miteinander umgehen. Und darum ist diese Frage, wie wir Erinnerungskultur gestalten, aktuell auch total relevant, weil es ja auch darum geht, auch in diesem Special vielleicht Ideen zu entwickeln, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt idealerweise ein bisschen stärken und damit auch die Demokratie stärken können. Und aktuell erleben wir aber ja, dass sich Rechtsextreme immer offener zeigen, auf der Straße, in Gedenkstätten, auch in Schulen, dass es oft nicht bei gewaltvoller Rhetorik bleibt. Dazu gibt es auch ganz viel Verunsicherung, wie mit den vielen aktuellen Konflikten, den unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen auch in unserer Migrationsgesellschaft umzugehen ist. Und wir erleben aber auch, zum Beispiel beim Geschichtswettbewerb, wo ich arbeite, ganz viele Jugendliche, die total offen sind und die sich wirklich mit der Geschichte auseinandersetzen wollen, auch um daraus Orientierung zu gewinnen. Also diese Frage des Erinnerns und wie weiter ist total wichtig. Und darum wollen wir da heute mit Mirjam Sadov ein bisschen genauer hingucken, auch dahin, wo es schmerzhaft ist.
Genau, du hast es angesprochen. Also der Wert des Erinnerns ist auch umgekehrt zu verstehen. Was ist uns Erinnerung wert? Also das kann man im Doppeldeutigen verstehen. Und vor allem auch, welche Sprache findet man, damit es auch unterschiedliche Menschen erreicht? Und auch, warum es das braucht, damit wir uns besser verstehen in dem Sinne, wie wir als Gesellschaft auch gerade geworden sind. Und du hast Mirjam Sadov angesprochen. Sie leitet das NSDOKU-Zentrum in München, hat sich ganz viel mit der Frage beschäftigt, was bedeutet Erinnerung? Wer hat vor allem die Deutungshoheit über die Vergangenheit? Und du hast ja mitgehört bei unserem Gespräch, das wir schon aufgezeichnet haben. Was waren denn für dich besondere Momente?
Oh, da waren super viele Momente. Also ich möchte dieses Gespräch unbedingt nochmal ganz in Ruhe nachhören, weil da einfach so viel drin war, dass ich auch erstmal sortieren muss. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist diese Kontinuität von Gewalt. Also Gespräch geht es um die Erinnerung an den Holocaust, aber auch an die Kontinuität der Gewalt in der Bundesrepublik und in der Gegenwart und wie sehr das einfach alles zusammenhängt und wie wenig wir da weiterkommen, wenn wir eben diese Gewalt vergessen und nicht an sie erinnern. Und zwei, finde ich, ganz zentrale Begriffe sind nochmal so Lernen, Allianzen, also das transnationale Lernen, also wenn es darum geht, eine Form oder eine Sprache zu finden, mit der eine Gesellschaft an Gewalt erinnern kann, das fand ich ganz wichtig und der Begriff der Erinnerungsallianzen, also dass wir aufeinander zugehen, auch in den Konflikt gehen, miteinander sprechen, dem anderen hören, weil es eben ja auch darum geht, zu mehr Mitgefühl, Empathie, Solidarität zu finden.
Ja, also ich habe es ja gerade geführt, das Gespräch, deswegen auch bei mir errattert es noch. Was das Kennen von Miriam angeht, ich habe sie einmal persönlich getroffen bei einer Veranstaltung anlässlich des 3. Oktobers, also dem Tag der deutschen Einheit oder der Tag der deutschen Uneinheit, über die wir gesprochen haben. Und der 7. Oktober, also der Anschlag der Hamas, war quasi noch in der Zukunft. Und ein halbes Jahr später habe ich dann im Sammelband Trotzdem Sprechen einen Text verfasst und sie war eben Herausgeberin zusammen mit Lena Gorelik und Miriam Schellbach von diesem Sammelband. Und da ging es eben um gesellschaftliche Polarisierung und den Erhalt von Gemeinschaft und auch um Erinnerung an Gewalt. Und jetzt haben wir wieder miteinander gesprochen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Gespräch. Überleben, der Wert des Erinnerns. So heißt unsere 3. Folge des Podcasts Erinnerungskämpfe mit Miriam Sadov. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde es auch total schön, dass wir heute sprechen. Ich habe ja in meiner Vorrede, also mit der Kollegin Kirsten, schon darüber gesprochen, woher wir uns kennen und warum ich dich deshalb auch duze. Eigentlich war es ja nur ein Treffen und eine Zusammenarbeit an einem Buch, das du mal herausgegeben hast mit zwei anderen, das mich auch mit dazu bewegt hat und uns eben dieses Gespräch zu spüren, weil es auch eine gewisse Nähe zwischen uns geschaffen hat, obwohl wir uns eigentlich nur einmal persönlich begegnet sind. Aber dieser Podcast, und das weiß man aus der Folge 1 und 2 auch, ist für mich auch so ein bisschen eine Gelegenheit, das zu vertiefen, was ich an Kontakten zu Menschen, die wichtige Arbeit leisten, die interessante Thesen verfolgen, die sich Gedanken machen um die Gesellschaft und eben um das Thema Erinnerung und Erinnerungsarbeit zu vertiefen. Und weil ich jetzt einiges über dich weiß, aber unsere Zuhörenden nicht, gibt's jetzt erstmal eine Vorstellung und wir haben das Netzvita getauft, denn ich habe so aus dem Internet ein paar Sachen herausgesucht, die ich treffend passend finde zu dir und diesem Thema. Hast du dich denn schon mal gegoogelt?
Ich habe mich schon gegoogelt, ja. Das manchmal sucht man ja irgendwas, wo man dann das Netz als Archiv benutzt. Aber ich mache das nicht sehr gerne. Deshalb bin ich jetzt neugierig, was du da gefunden hast.
Okay, also Unangenehmes habe ich jetzt auf meine Art der Suche nicht gefunden. Aber ich fasse mal zusammen. Wikipedia schreibt, dass du eine österreichische Historikerin bist, von 2014 bis 2019 Professorin für Geschichte und jüdische Studien an der Indiana University in Bloomington warst und seit 2018 eben Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. In der SZ hast du zur Wiedereröffnung eben dieses NS-Dokumentationszentrums im Mai erklärt, dass Erinnern kein abgeschlossener Prozess und keine gemütliche Annehmlichkeit sei. Und dass du Gedenkstättenarbeit als eine ständige Herausforderung verstehst, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Du hast in sehr vielen Publikationen mitgewirkt, selbst einige verfasst, in Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert schreibst du Sätze wie, wollen wir das Erbe der ZeitzeugInnen wirklich antreten, dann kann eine Kultur des Erinnerns kein beruhigendes Narrativ anbieten oder moralischer Kitsch sein. Du bist eine kritische Stimme, du kritisierst eine problematische Aufarbeitung des Holocaust, der Shoah, anhand des einen Beispiels, nämlich dass die Arbeiten geflohener Historiker sehr lange nicht ernst genommen wurden, sondern ihnen vielmehr unterstellt wurde, dass sie nicht in der Lage seien, objektiv über die Zeit des Nationalsozialismus zu berichten und dass eine ähnlich abwertende Sicht auch die Berichte von Zeitzeuginnen selbst betroffen habe. Zitat, anstatt nach gemeinsamen und solidarischen Lösungen zu suchen, bewegen sich Gesellschaften in einem Spannungsfeld von Schockstarre, Leugnung und Angst über die Fragilität der menschlichen Existenz. Der eine oder andere Kampf um die Vergangenheit scheint auch ein Ausdruck dessen zu sein, dass es an Zukunftsperspektiven fehlt. Und dazu hast du im Oktober 23 im BR gesagt, wenn ich nicht in der Lage bin zu erinnern, dann kann ich mir auch keine Zukunft vorstellen. Und im Spiegel hast du im gleichen Jahr über den Antisemitismus in Deutschland gesagt, dass du es sehr schwierig findest, dass die Lage in Nahost dafür benutzt werde, Menschen gegeneinander auszuspielen. Zitat, es geht doch nicht um unseren oder einen anderen Antisemitismus. Es geht um den gesamtdeutschen Antisemitismus, ob links, rechts, muslimisch. Das betrifft uns als Gemeinschaft und unser Versagen als Demokratie. Und immer wieder, wenn man deine Texte oder wenn man dich googelt, findet man Plädoyers dafür, damit anzufangen, einander zuzuhören, sich auszutauschen, Empathie füreinander zu entwickeln, auch für jene, die sich unsicher und verletzbar fühlen. Das hast du im Sammelband als Mitherausgeberin von Trotzdem Sprechen schon 2024 getan, aber auch in einem Interview jetzt zu deinem im November kommenden Buch, das heißt, wie wir überwintern. Da schreibst du, wir wünschen uns Haltung im Denken und Handeln, aber es ist ähnlich wie beim Sport. Wenn wir nicht mehrmals pro Woche üben, empathisch zu sein, menschlich, geduldig, vertrauensvoll, freundlich, solidarisch, dann wird das nichts. Das Hinschauen, ins Gespräch kommen und wahrnehmen ist ein aktiver Moment, der uns aus der Ohnmacht löst. Und das war eine lange Anfahrt, aber genau dieses Gespräch möchte ich jetzt mit dir führen. Und damit schließe ich die Vorstellung. Was sagst du?
Ah, was sage ich? Ja, es ist, zuerst mal freue ich mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns jetzt hier auszutauschen. Ich freue mich, dass wir sozusagen diese erste Bekanntschaft über ein Buch und einen Veranstaltungsabend dadurch ein bisschen intensivieren können. Und zu all dem, was du so zusammengetragen hast, ich kann jetzt nicht sagen, dass da was wäre, wovon ich mich inzwischen distanzieren würde, sondern es bleibt ja eigentlich bei einem immer ähnlichen Narrativ oder einer ähnlichen Haltung, dass ich glaube, dass zum einen das Erinnern wirklich eine Basis für eine funktionierende Gesellschaft ist, also die Nichtaufarbeitung von Gewalt. Und das hatte ich mir so kursorisch angeschaut in dem Essayband Gewalt und Gedächtnis. Die Nichtaufarbeitung von Gewalt ist für Gesellschaften nicht nur eine Herausforderung, sondern eigentlich meistens die Basis dafür, dass sie nicht funktionieren. Egal ob in den USA oder in Kambodscha oder in vielen anderen Ländern. Es ist ja sozusagen, Gewalt aufzuarbeiten, ist eigentlich der Ausnahmefall. Das, was in der Regel passiert, ist, dass es in irgendeiner Form versucht wird, erstmal zu vergessen, ganz lange nicht drüber zu sprechen. Das war ja auch in Deutschland so. Und es wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen, hätte es denn nicht den Zweiten Weltkrieg und die Alliierten gegeben, die Deutschland sehr unter Druck gesetzt haben. Und es ist aber in vielen Kontexten international so, dass eben nicht über Gewalt gesprochen wird, nicht über Verletzungen gesprochen wird und auch nicht über diese Frage, wie man in einer Gesellschaft Sicherheit schafft, wie man den vulnerablen Gruppen eine Absicherung gibt, dass es in der Zukunft besser wird. Also, dass diese Klammer gemacht wird über eine Gegenwart in eine Zukunft. Und das ist aber eben ein ganz wichtiger Punkt. Ohne das funktioniert es nicht.
So, und jetzt gehe ich in den Punkt direkt rein, denn du bist schon mitten eingestiegen und wir werden über die Aufarbeitung der Gewaltgeschichte als Teil von der Erinnerungskultur gleich sprechen. Aber bevor wir das tun, kommt jetzt erst noch ein Fragenhagel. Denn die Art und Weise, wie du Erinnerungsarbeit betreibst, bedarf meines Erachtens schon noch mal ein bisschen so ein Hinschauen, wie du das machst, also was das ist. Und der Fragenhagel hilft eben, so ein Bild von dir zu kreieren. Die es schon gehört haben, wissen, kurze Frage mit kurzer Antwort. Also wir ziehen das einmal knackig durch und dann vertiefen wir das, was du jetzt schon angefangen hast. Welches Buch inspiriert dich gerade?
Das Buch, das mich gerade beschäftigt oder das ich gerade gelesen habe und über das ich noch sehr viel nachdenke, ist Ocean Wongs neuer Roman Der Kaiser der Freude. Ein Buch über diejenigen, die in Amerika oft ungesehen bleiben und an den Rändern leben, aber die er mit einer großen Sanftheit und sehr liebevoll beschreibt.
Was ist für dich der Wert des Erinnerns?
Naja, der ist professionell bedingt sehr hoch für mich. Ich glaube, dass auf persönlicher Ebene gibt es auch Dinge, die man vergessen sollte, aber als Gesellschaft spielt Erinnern, glaube ich, eine manchmal unterschätzte Rolle.
In welchem Zustand befindet sich die deutsche Erinnerungskultur?
Ich glaube, sie hat sich vieles erarbeitet, über viele Hürden hinweg, aber bedarf eines kritischen Blickes.
Inwiefern ist Erinnerungspolitik auch Gegenwartspolitik?
Erinnern ist ja immer der Blick in die Geschichte aus einer jeweiligen Gegenwart. Die Geschichte hingegen mag ihre Berechtigkeit in der Vergangenheit haben und ist damit auch ein bisschen einfacher manchmal als Wissenschaft. Aber die Erinnerung ist eng verbunden mit dem, wo wir uns gerade befinden.
Warum tut sich die deutsche Erinnerungskultur mit rechtsextremer Gewalt so schwer?
Ich glaube, die Erinnerungskultur tut sich damit nicht schwer. Ich glaube, die Politik tut sich schwer damit.
Was macht es mit Überlebenden von gruppenbezogener Gewalt, wenn ihre Geschichten nicht erinnert werden?
Sie sind nicht gesehen in einer Gesellschaft, also sowohl sie als auch ihre Geschichten. Und damit fehlt auch die Versicherung, dass man in einer Gesellschaft zu Hause beheimatet, aber auch beschützt ist.
Was bedeuten für dich Erinnerungsallianzen?
Ich finde sie extrem wichtig, gerade in einer Zeit, wo sie so schwierig geworden sind.
Kannst du sie kurz erklären, also was ihre Bedeutung ist?
Ich glaube, sie sind unglaublich wichtig, weil sie eine Form von Kommunikation und Austausch ermöglichen und Räume dafür schaffen, ohne die es unendlich viele Missverständnisse gibt und ohne die auch nicht voneinander gelernt oder aufeinander Bezug genommen werden kann.
Also Allianzen im Sinne der verschiedenen Opfergruppen sozusagen. Welche Aufgabe und Verantwortung kommt denn Gedenkstätten oder eben Institutionen wie dem NS-Dokumentationszentrum hinsichtlich einer pluralen Erinnerungskultur zu?
Also für uns ist es tatsächlich eine der zentralen Aufgaben, Räume dafür zu schaffen, weil wir wissen, wie schwierig es ist und wie subjektiv und individuell die Perspektive der jeweiligen Opfer und Opfergruppen natürlich sein muss. Deshalb braucht es Institutionen, die Zugang schaffen für Begegnungsräume, die es so natürlich sonst nicht gibt.
Und zuletzt, was bedeutet dir die Publizistin und Denkerin Hannah Arendt?
Ich glaube, es ist bei ihr so, dass wenn man über Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert nachdenkt, haben ihre Schriften fast etwas Lexikalisches. Also sie sind fast eine Enzyklopädie dessen, worüber immer wieder nachgedacht und gesprochen wird und werden deshalb auch nicht alt.
Wir sind durch.
Yep.
Jetzt hast du, ja. Und ich glaube, jetzt ist auch sehr deutlich geworden, sozusagen, wie, aus welchem Portfolio du schöpfst, nämlich dieses plurale Erinnerung, also plural in Form von auch Allianzen, in Form von viele Geschichten in den Blick nehmen. Und das würde ich jetzt gerne auch vertiefen, denn als wir uns kennengelernt haben, das war am 3. Oktober 2023. Und ich muss darüber oft nachdenken, weil es einfach direkt kurz davor war, bevor sich so vieles verändert hat. Du hast gerade dein Buch Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert herausgegeben. Darüber haben wir uns unterhalten. Wir waren eben auf dieser gemeinsamen Veranstaltung, haben die Welt zu diesem Zeitpunkt betrachtet. Und du hast auf diesem Panel beim Pentagon, wo wir zu Gast waren bei Aladin El-Mafalani und Max Czollek, eben auch darüber gesprochen, wie so ein Zusammenleben von Tätern und Opfern eben das Weiterleben schwer macht, dass es so ein bewusstes Erinnern von Gewalt braucht und auch eben mit dem Wunsch einhergeht, Lehren für die Zukunft zu entwickeln. Ja, und dass es aber auch anfällig ist für die Instrumentalisierung politischer Interessen. Und ich glaube, du hast danach auch viele Gespräche über dein Buch geführt, weil das so ein bleibender Moment geblieben ist, was du da eigentlich aufgeschrieben hast. Und wenn du das jetzt in Bezug setzt, also wenn wir in die Zeit des 3. Oktober zurückgehen, wir machen jetzt eine Zeitreise zusammen, und welche Beobachtungen du damals auch im Verlauf deines Buchschreibens gemacht hast, welche Beobachtungen waren das in Bezug auf eben postmigrantische Perspektiven, auf den Nationalsozialismus, Erinnerung an koloniale Gewalt, unrechte Gewalt und all die Gewalt, die eben aus Menschenfeindlichkeit bis dato stattgefunden hat?
Also zu dem Zeitpunkt hätte ich, glaube ich, gesagt, oder es waren ja auch die Überlegungen, die zu diesem Buch geführt hatten, dass es mir aus dieser Perspektive unglaublich wichtig erscheint, auf unterschiedliche Erfahrungen zu schauen und zu überlegen oder nachzufragen, was eigentlich irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, nämlich eine Form des Sprechens über Erinnerung an Gewalt. Das ist ja was, sagen die jetzt im Rahmen einer deutschen, aber nicht nur einer deutschen, auch einer vielfältig sozusagen in Verbindung mit Deutschland stehenden Erinnerungskultur entwickelt wurde. Es war ja nicht nur eine deutsche Kultur, es waren ja Überlebende aus vielen Ländern, die dann in vielen Ländern gelebt haben, die zerstreut waren irgendwo, die unterschiedlichen Opfergruppen angehören, die über ihre Erfahrungen geschrieben und gesprochen haben, obwohl es so schwierig war und die Gesellschaft eigentlich nicht zuhören wollte bis in die 1980er Jahre. Und da ist etwas entstanden, da wurde etwas entwickelt, von dem man so um 2000 herum hätte sagen können, es gibt eine globale Form des Erinnerns an den Holocaust, vornehmlich. Also diese schwierige Erarbeitung des Sprechens über, also der Archive, der Interviews mit Zeitzeuginnen, der Ausstellungen, der Ästhetik, der Erzählformen und so weiter. Und um 2000 herum hat sich das etabliert als ein ganz zentrale, als eine zentrale Kultur, vor allem aus Deutschland kommend, aber eben auch in Bezug zum Beispiel auf die Holocaust-Erinnerung in den USA oder in Israel. Und daran haben sich viele andere Gruppen orientiert. Also es war so, als hätte man eine Sprache erfunden, neu. Weil die gab es vorher nicht. Es gab zuvor ein Erinnern an Helden, an Soldaten, an Krieger, aber es gab keine Form des Erinnerns der Opfer. Und es war dann egal, ob zum Beispiel in Südafrika nach der Apartheid oder in Südkorea die Geschichte der Frauen, die zur Prostitution gezwungen wurden im Zweiten Weltkrieg von den Japanern oder auch in ganz anderen Kontexten, wurde Bezug genommen auf Holocaust-Erinnerung. Man ist in Museen gefahren, wie das Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., nach Deutschland gekommen und hat sich dort Ideen geholt, hat sich an dieser Ästhetik orientiert. Und aus Deutschland kommend, diese Orte zu sehen, hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich mich gefragt habe, dürfen die das? Das ist doch eine Relativierung. Also wenn jetzt zum Beispiel das Apartheid-Museum sich am Holocaust Memorial Museum orientiert, weil die beiden Gründer gesagt haben, ach, wir wollen hier etwas der Gemeinschaft in Südafrika zurückgeben. Das waren zwei jüdische Entrepreneure. Und sie sind eben nach Washington gefahren und haben gesagt, ach, das ist aber toll, sowas wollen wir auch. Und sie haben sich nicht die Frage gestellt, ob sie damit den Holocaust relativieren, sondern sie haben gesagt, so funktioniert die Sprache der Gewalt. Und ähnlich war es auch an anderen Orten. Und ich habe da verstanden, dass es eigentlich darum ging zu sagen, ja, wir müssen die Sprache sprechen, diese Ästhetik verwenden, ansonsten versteht das niemand. Erst später gab es wieder eine Entwicklung, also zum Beispiel in Chile, das Museo de la Memoria, das ist eine relativ neue Gründung. Da geht es um die Erinnerung an die Pinochet-Diktatur. Und dort ist es eher so, dass man stärker versucht hat, lokale Traditionen des Erinnerns ins Zentrum zu stellen. Also auch Formen von Partizipation und dann geht es sehr stark um Musik, um Ausdruck, um Tanz und so weiter. Aber das sind ein bisschen neuere Entwicklungen. Es ist tatsächlich, es gibt keine globale Erinnerungskultur, aber es gibt tatsächlich so ein transnationales Lernen voneinander, wo man dann aber dann noch manchmal die Entscheidung trifft und sagt, so, wir unterscheiden uns davon. Es geht nämlich um eine ganz lokale Kultur.
Total spannend. Ich habe ehrlich gesagt noch nie aus dieser Perspektive darüber nachgedacht. Sprache erfinden, Ästhetik. Ich habe natürlich so diesen Blick auf Deutschland aus den USA eher so aus der Form A Learning from the Germans. Da gibt es, glaube ich, auch so einen Podcast, der so hieß, im Sinne von dieses, die haben das gut gemacht, wir arbeiten das so auf. Aber das, was du ja jetzt erzählst, ist sozusagen die Sprache der Gewalt zu verarbeiten. Also wie mache ich die unerzählten Geschichten sichtbar, fühlbar, wahrnehmbar und auch einprägsam. Also ich war in Südafrika im Apartheid-Museum und ich war auch an unterschiedlichen Holocaust-Gedenkstätten. Und ja, wenn du so sprichst, dann macht es gerade Klick. Und diese Suche nach einer Sprache, jetzt ist es ja so, dass nicht alle eine Sprache gefunden haben, nicht alle Opfer und natürlich auch nicht alle Anschläge und nicht alle Formen der Gewalt, die, ich sag mal, wichtig sind für ein Erinnern in Deutschland, in der Migrationsgesellschaft, haben schon öffentliche Wahrnehmung gefunden. Das war ja auch ein bisschen der Grund, warum Max Czollek und ich diesen Podcast Trauer und Turnschuh gestartet haben. So eigentlich eine ähnliche Arbeit, die wir beide auf unterschiedlichen Ebenen machen, nämlich wie die Gewaltgeschichte in die Gegenwart hineinwirkt. Und du bist ja mit deinem NS-Dokumentationszentrum in München. Und wenn wir an München denken, dann denken wir oder viele Menschen aus einer kritischen Perspektive eben an den Anschlag aufs Olympia-Einkaufszentrum 2016. Und in der SZ hast du zur Erinnerung 9 Jahre später, also jetzt gesagt, im Juli, also an die Erinnerung, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle das wissen. Es wurden am 22. Juli 2016 9 Menschen getötet, 5 weitere verletzt. Der Täter hat sich selbst erschossen. Es ist ein sehr komplexer Fall, weil er von Rechten gefeiert wurde oder von Rechtsextremen gefeiert wurde, während sich in der breiten Öffentlichkeit aber lange erstmal so die Erzählung von einem Amoklauf durchgesetzt hat, weil für die Leute nicht zusammengepasst hat, es war ein Täter mit Migrationsgeschichte, also der kann ja nicht rechtsextrem sein. Und die Familien mussten lange mit dem Schock der Trauer umgehen und erst 2020 wurde das OEZ-Mahnmal vom Amoklauf zum Attentat geändert. Und jetzt passt das auch, das hat so lange gedauert und du hast eben in diesem Interview in der SZ gesagt, darüber musste ich nachdenken, jedes Jahr am 22. Juli führt der Trauermarsch vom München UEZ Erinnern hier am NS-Doku-Zentrum vorbei. Die Menschen fordern, dass wir uns damit beschäftigen. Und deshalb habt ihr ja auch diesem Anschlag eine Ausstellung zur rechten Gewalt damals gewidmet. Und da sagtest du dazu, wir sehen, dass es Räume dafür braucht. Ich sage nicht, dass die Gedenkstätten das übernehmen sollten. Aber wir, das NS-Doku-Zentrum, ist der Ort, an dem die Nazi-Ideologie erdacht wurde. Natürlich, wer sonst? Und das setzt jetzt so ein bisschen ran, was du eben gesagt hast. Dieses Teilen von Formen, von Erinnerungen, neues Schaffen in einer Institution. Welche Aufgabe siehst du da und auch welche Weiterentwicklung von Aufarbeitung ist eben auch Institutionen möglich und wichtig, um Menschen Sprache zu geben?
Ja, also das ist genau, du hast da was ganz Wichtiges angesprochen. Die Gedenkstätten haben ja sozusagen ihre lokale Erinnerung. Die meisten Gedenkstätten sind Friedhöfe, sind Orte schlimmer, also katastrophaler Gewalt, während ein Ort wie unseres, wie das NS-Dokumentationszentrum wurde 2015 eröffnet, am Ort des ehemaligen Braunen Hauses, also an dem Ort, wo die Gewalt erdacht wurde. Und deshalb gibt es aus meiner Sicht auch Verantwortung für das, was heute passiert oder was seitdem passiert ist. Und München ist die Stadt, die vor allem seit den 1980er Jahren die meisten rechtsextremen und antisemitischen Attentate hatte in Deutschland. Trotzdem spielte das lange keine so zentrale Rolle. Es gab sehr viel Engagement von städtischen Institutionen, also Erinnerungsorte zu schaffen, Denkmäler zu schaffen. Und als die Familien, also die Nachkommen der Getöteten am UEZ zu uns kamen und zuallererst gefragt haben, ja, warum macht ihr nicht längst etwas, einen Gedenkraum oder etwas? Da habe ich auch gemerkt, dass wir das auch erstmal zu wenig gemacht haben. Es war auch ein institutioneller Fehler zu sagen, ja, da ist jetzt erstmal das Stadtmuseum dafür verantwortlich. Natürlich war bei uns in der Dauerausstellung der NSU schon erwähnt und das OZ sollte dann auch erwähnt werden, aber wir haben nicht sofort die drängende Notwendigkeit gesehen, dass wir uns so drauf konzentrieren und haben das dann korrigiert. Und also es war uns auch ganz wichtig, mit den Familien, mit den Angehörigen eine Vertrauensbasis zu schaffen, weil natürlich die Enttäuschung von den Institutionen bei vielen Initiativen sehr, sehr groß ist, weil man erstmal sagt, nee, Moment, also was sollen wir jetzt machen? Wir können ja keinen Gedenkraum machen. Wir haben auch keinen Gedenkraum für andere Opfergruppen. Man muss erstmal erklären, wie eine Institution funktioniert, dass bestimmte Dinge auch konfliktreich sind. Wie viel Raum wird wem gegeben und so weiter. Und wir haben dann aber eben entschieden, dass wir im vergangenen Jahr einen Schwerpunkt auf rechte Gewalt setzen wollten und hatten dann zwei oder mehrere Ausstellungen dazu gemacht. Wir hatten uns sowohl auf München, aber eben auch auf die deutschlandweite rechte Gewalt konzentriert mit künstlerischen Arbeiten und Auseinandersetzungen und wollten damit genau diese Diskussion anstoßen, nämlich welche Gesellschaft ist eigentlich für die Erinnerung verantwortlich? Und ich finde, dass eben, also jeder, der zum Zeitpunkt eines Attentates in diesem Land lebt, ist verantwortlich für diese Form des Aufarbeitens, des Erinnerns, des auch wieder Sicherheitsschaffens. Und das kann nur funktionieren, wenn alle irgendwie zusammenhelfen. Aber wir erleben natürlich verständlicherweise, und das ist klar, dass wir in unterschiedlichen Städten leben, weil diese Städte für manche Menschen sich sicherer anfühlen als für andere und für manche Menschen mit anderen Erinnerungen verbunden sind als für andere. Und das betrifft sowohl historische Themen oder historische Gewalt als auch relativ aktuelle Gewalt. Und die überlagern sich. So wie sich die Gedenktage überlagern, überlagern sich die Orte der Gewalt in der Stadt oder arrangieren sich so nebeneinander. Und das ist natürlich etwas, was eine große Herausforderung ist und wo für viele, viele Menschen, die in der Stadt leben, die wissen das nicht und die nehmen das nicht wahr. Und diejenigen, die es wahrnehmen, haben das Gefühl, dass sie irgendwie alleingelassen werden mit ihrem Erinnern.
Ja, das sind jetzt ganz viele Punkte. In meinem Kopf rauscht es gerade. Ich versuche für mich nochmal zusammenzufassen, weil das, was du erklärst, ist auch eine Erklärung dafür, warum es nicht nur so eine Gleichzeitigkeit auszuhalten gibt für viele, die das wissen, die um die Gewaltgeschichten, ihre historischen Begebenheiten, aber auch intergenerational ja dadurch. Also Ältere wissen was anderes als die Jüngeren. Für die einen ist das andere wichtig als das andere, aber es gibt ja nichts, das wichtiger ist. Also ich will damit auch so dieses es gibt keine Gewaltkonkurrenz. Es gibt nur eine Kontinuität von Gewaltgeschichte. Das ist auch so ein bisschen dieser Erzählstrang, an dem ich mich so immer noch durcharbeite und das Gefühl habe, ich müsste eigentlich ein Geschichtsstudium machen und wahrscheinlich würde ich in der Hälfte des Geschichtsstudiums nicht alles lernen, weil Geschichte ja nochmal neu aufbereitet werden muss. Und weil du München angesprochen hast als so eine Stadt, ich habe jetzt erst mir das bewusst gemacht, dass das Attentat ja von München auf dem Oktoberfest, wir hatten ja gerade Oktoberfest, 1980, also 45 Jahre her ist, und dass dahinter nicht nur ein Student mit Verbindung ins rechtsextreme Spektrum stand, sondern eben diese Wehrsportgruppe Hoffmann, die über Jahre aktiv sein konnte und diese Erzählung von alles Einzelfälle einfach auch so eine Kontinuität hat und dass, wenn wir wissen das heute, wenn man die Einzelfälle der Gewalt erzählt, dann ist das eine große Geschichte der Ebenen, die du eben beschrieben hast. Und dann kommen eben auch noch die zwei Opfer des NSU dazu, Habil Kilic und Theodoros Bulgaridis. Und dann, und das ist mir irgendwie auch nochmal wichtig, auch zu benennen, weil das ist ja auch Teil der Kontinuität 2024, eben auch die Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum, also auf den Ort deiner Arbeitsstätte und das israelische Generalkonsulat. Ihr hattet geschlossen, neue Sicherheitsmaßnahmen waren notwendig. Ihr habt deswegen ja auch wieder eröffnet. Das hatte ich vorhin ja nur kurz angesprochen. Das ist ja auch ein Grund. Also bist du selbst ja auch Teil dieser Gewaltgeschichte im mehrfachen Sinne, nicht nur biografisch, sondern auch in deiner aktuellen Erlebniswelt geworden. Was macht das mit dir selbst, Gewalterfahrung zu erleben in mehreren Ebenen und sie institutionell erzählen zu wollen, wenn ich so persönlich fragen darf?
Also es war ja so, als das Attentat bei uns sich ereignete, das große Glück war, dass niemand bis auf den Täter zu Tode kam, zu Schaden kam. Und das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied aus. Das muss man schon sagen. Gleichzeitig war es aber auch spannend zu sehen, dass die Ersten, die geschrieben haben, waren die Nachkommen der Familien vom OZ-Attentat, die sofort gefragt haben, wie geht es euch? Geht es euch gut? Und viele andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das zeigt natürlich so eine Situation, die Fragilität der eigenen Situation, aber auch das, was dann so in der Stadtgesellschaft einfach passiert, ne? Dass die Leute dann zwei Tage später schon wieder am Vorplatz sitzen und einfach das schon wieder vergessen haben, so. Und so funktioniert dann eben eine Stadtgesellschaft. Also ich glaube, dass im Selbstbild vieler deutscher Kommunen diese Kontinuität der Gewalt keine wirklich große Rolle spielt oder nicht die Rolle spielt, die es spielen sollte, weil eben diese Vielfalt an unterschiedlichen, es kommt ja von so vielen Seiten, es gab ja in München auch das Attentat in Olympia, also während der Olympischen Spiele, es gab das Attentat auf das jüdische Altenheim. Also diese permanenten unterschiedlichen Konflikte, die da verhandelt werden in der Stadtgesellschaft, und gleichzeitig werden sie aber sofort wieder vergessen. Also wieso schaffen wir es nicht, über die Jahre irgendwie empathischer zu werden und da besser zu werden? Und das bringt uns zu dem, was du erwähnt hast, ist nämlich Deutschland als Erinnerungsweltmeister oder Deutschland als so ein Vorbild, amerikanische Journalistinnen, die hierher kommen und sich anschauen, wie in Deutschland alles wunderbar funktioniert hat. Aber gleichzeitig, wenn man sich die deutsche Erinnerung in ihrer Genese anschaut, es gab in den Ende der 60er Jahre die Diskussion über den Beitrag von den Mitscherlichs als Psychotherapeuten, nämlich die deutsche Unfähigkeit zu trauern, die nachgefragt haben, warum das denn so ist, dass die Deutschen eigentlich keine Empathie für die jüdischen Opfer empfinden konnten und dass das doch ein Problem sei und hier noch was passieren müsse. Und das ist etwas, was auch von amerikanischen Journalistinnen in den vergangenen Jahren immer wieder so festgestellt wurde, dass nochmal nachgefragt wurde, was passiert denn abgesehen von der institutionellen Ebene? Institutionell funktioniert vieles, aber was passiert denn gerade hinsichtlich der Frage der Empathie, wenn es eben das Umfeld sozusagen der eigenen Kommune und Gemeinschaft betrifft? Und wieso klafft das so ein bisschen auseinander? Müssen wir da nicht eigentlich noch mal mehr lernen und empathischer werden? Und das ist schon eine Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, ne? Also was schaffen wir da institutionell? Aber was passiert zwischenmenschlich?
Ich finde, das ist einer der für mich persönlich allerwichtigsten Punkte, diese Ebenen zwischen so einer rationalen Verarbeitung von einer Gewaltgeschichte, die sowieso nicht gerne erzählt wird. Also es ist ja auch eine Vermeidungstaktik. Also man kann ja über ganz vieles reden, was in der deutschen Gesellschaft nicht aufgearbeitet wurde, über Generationen, warum geschwiegen wurde, währenddessen, warum danach geschwiegen wurde. Das sind ja Generationenthemen. Und wenn du natürlich, also dieses, die Unfähigkeit zu trauern, das ist für mich ein Riesenthema, auch generell jetzt ein aktuelles Thema. Also wenn keine Räume da sind, um zu trauern, um gemeinsam zu trauern, um eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, was macht das mit den Menschen? Also ich nutze ja weniger das Wort Empathie als Mitgefühl, weil das auch so ein bisschen dieses Lernen mit anderen zu fühlen, auch wenn es nicht deine Geschichte ist. Gerade hast du auch ein so bewegendes Beispiel genannt, nämlich, dass die Erlebenden sehr wohl fühlen können miteinander. Also der Anruf bei euch, wer hat angerufen? Die Überlebenden unterschiedlicher Gewalt haben als erstes sich gemeldet. Sie wissen, was es heißt, überleben zu wollen, weiterleben zu wollen und was die Kämpfe bedeuten. Und vielleicht in diesem Moment auch ohne eine Konkurrenz zu spüren, was das eigentlich bedeutet, das leisten zu können, sondern einfach im Schmerz zu sein. Die Initiative 19. Februar hat ja auch diesen Claim, erinnern heißt verändern, also das auch in so eine proaktive Haltung zu übertragen. Also das ist so die eine Seite, die ich sehe. Und die andere Seite ist, und da würde ich gerne noch mal kurz hingucken mit dir, ist nämlich die, die in der deutschen Aufarbeitungsgeschichte passiert ist und auch für mich zum Teil zu dieser Unfähigkeit zählt, ist nämlich dieses Thema an der, ich in Anführungszeichen, Moralkeule, Auschwitz beispielsweise, weil das ist für mich, als du eben gesprochen hast, über Martin Walsers Rede ist mir 98 in der Paulskirche eingekommen. Also dieses Vermeiden auch. Also es ist jetzt auch mal gut. Wir haben dieses nie wieder versprochen. Wir haben genug getan. Da zahlt das natürlich dann auch ein, die Erzählung der super Aufarbeitung, die man gemacht hat, während die Rechten einfach weiter morden können, weiter ihren Aufstieg vorbereiten und eigentlich dieser Konsens schon längst hätte bröckeln müssen, dass wir unsere Gewaltgeschichte nicht erinnern, weil wenn wir sie nicht erinnern, dann erinnern wir uns nicht, was passiert ist. Und dann kam ja eben auch dieser 7. Oktober und der Claim, und das will ich nur mal zusammenfügen, nie wieder ist jetzt Demos. In meinem Kopf gab es schon echt ordentlich Spagat, weil das so nicht zusammengepasst hat. Wie war das für dich, wenn du jetzt, wenn wir diesen Zeitensprung machen, mit diesen verschiedenen Erinnerungskulturclaims und Erzählungen von Gewaltgeschichte, Aufarbeitung in Deutschland eben auch nach dem 7. Oktober mit dem Aufstieg der Rechten. Das ging ja zusammen.
Ja, also ich meine, ich finde es gut, dass du Martin Walser nochmal erwähnst. Wenn man sich vorstellt, Ende der 1990er Jahre war Deutschland ja noch weit davon entfernt, wirklich irgendein Weltmeister bei irgendwas zu sein, wenn es um Erinnerungskultur ging. Also es gab durch die Wiedervereinigung Zugeständnisse, die es vorher nicht gegeben hat, Institutionen zu unterstützen, jüdische Museen zu bauen, Gedenkorte, Monumente zu bauen, Gedenkstätten stärker zu unterstützen und so weiter. Gleichzeitig waren es aber die sogenannten Baseballschlägerjahre und eigentlich Jahre mit unglaublich viel antisemitischer und rassistischer Gewalt und eigentlich eine Gegenwart, in der man hätte sagen müssen, Moment mal, was ist denn hier los? Anstatt dessen hat man dann gesagt, so jetzt reicht's aber. Und es reflektiert ein bisschen die deutsche Nachkriegszeit, weil die deutsche Nachkriegszeit, und das hat Stefanie Schüler-Springorum in ihrem neuen Buch Unerwünscht jetzt ganz aktuell nochmal gezeigt, eigentlich sehr stark geprägt von Ressentiments, von Ablehnung und von fast so etwas wie einer Form der Rachsucht, mit der man den Überlebenden der unterschiedlichen Gruppen begegnet ist, die zum Teil die überlebenden Gruppen waren solidarischer miteinander als die Mehrheitsbevölkerung es mit den einzelnen Gruppen war, so schwierig deren Situation auch war. Aber dass man da auch mal darüber reflektieren würde, wie schlecht eigentlich alles lief und dass diese Bundesrepublik in ihren ersten Jahrzehnten eben nicht diese helle, wunderbare Zeit angeboten hat für viele Menschen, sondern erstmal relativ düster verdrängt und vergessen hat und möglichst wenig Entschädigungen bezahlt und so weiter. Und das zieht sich natürlich bis in eine Gegenwart, in der man eben mehr und mehr das Gefühl hat, dass sehr gerne jetzt vergessen wird. Und das hat natürlich insofern mit dem 7. Oktober zu tun, dass es erstmal ein politisches Zugeständnis gab, jüdisches Leben auch nach dem 7. Oktober zu schützen. Und wir wissen ja, dass Antisemitismus zugenommen hat und dass sich viele Menschen sehr verunsichert gefühlt haben. Und das ist ja das eine, das, was einerseits gut ist, wo man sagen kann, ja, da hat die Politik auch drauf geschaut, aber gleichzeitig ist es etwas, wo man den Eindruck bekam, da werden eigentlich die Gruppen eher untereinander, also gegeneinander ausgespielt und es wird eben sehr schnell vergessen, die eigene Schuld. Die wird eigentlich ganz gern jetzt ein bisschen zur Seite geschoben und das ist etwas, was ich extrem bedenklich finde, weil das ist natürlich wahnsinnig bequem, jetzt zu sagen, es gibt aktuell Gewalt, egal ob in Israel oder auch hier und darüber sprechen wir jetzt und wir sprechen nicht mehr über das, was hier vor 80 Jahren passiert ist und wofür es aber eben eine Verantwortung zu erinnern immer noch gibt, die ist nicht weg.
Ja, und ich meine, eigentlich müsste man jedes Mal, und das stelle ich auch fest, dann ein differenziertes Gespräch darüber führen, was wir nämlich jetzt die letzten knapp 30 Minuten gemacht haben, nämlich nochmal daran zu erinnern, was war eigentlich nicht nur vor 45, bis 45 und nach 45. Und dass das alleine eine große Aufgabe ist, das in der deutschen Geschichtserzählung zu verstehen, um jetzt zu verstehen, wie dann Erinnerungspolitik, und du hast mich ja vorhin auch korrigiert, es ist nicht Erinnerungskultur, sondern Erinnerungspolitik, auf die wir ja jetzt auch schauen müssten. Und das verbindet sich dann ja auch und vermischt sich da ja auch, weil es dann eben auch um die Frage nach Instrumentalisierung geht. Also wer will welche Geschichte erzählen, aus welchem Zweck heraus, das sprichst du ja quasi auch an. Und lass uns da zum Abschluss auch nochmal hinschauen, um in die Gegenwart zu kommen. Weil diese Erinnerungskultur ist ein umkämpftes Feld und wie jetzt erinnert wird, das ist sie jetzt nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern war sie schon vorher. Darüber habe ich auch in der ersten Folge gesprochen. Stichwort auch Aufarbeitung des Kolonialismus beispielsweise, die Überarbeitung von Gedenkstättenkonzepten, die von 1999 bis 2008 bestanden haben. Claudia Roth war ein Thema schon in der ersten Folge mit dem Literaturwissenschaftler Ibo Diop, die eben für diese Erweiterung sozusagen eingestanden hat, nämlich die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft, die wechselhafte Geschichte der Demokratie und eben die Verbrechen des deutschen Kolonialismus, aber eben nicht in, und das war die Debatte, in so einem hierarchisierten Denken oder in einem Absprechen von Gewalt oder Gleichsetzen, Relativieren, sondern einfach in einer Kontinuität. Und dieser Kampf hat mich, also diese Auseinandersetzung hat mich sehr interessiert und so sind viele Projekte entstanden, in denen ich auch mitgewirkt habe. Trauer und Tunsch ist ja auch eines dieser Projekte. Und jetzt gibt es eben diesen Reverse im Sinne von der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer stellt sich etwas anderes vor. Und es klingt auch, ehrlich gesagt, etwas anders, als wenn man dir zuhört und über deine Vorstellung in einer pluralen Erinnerungskultur spricht, die eben die Gewaltgeschichte anerkennt und erzählt. Und für mich ist eben dann jetzt auch die Frage, du warst jetzt zum Beispiel in Hanau zum 7. Oktober. Du hast dort mit Azal Dardan ein Gespräch geführt. Ihr habt über eure Bücher gesprochen unter dem Titel Orte der Gewalt, der Erinnerung und des Lebens zwischen Trauma, Gedenken und Alltag. Und ich benenne das auch, weil ich hatte dich ja zu Anfang zitiert, dass du gesagt hast, Zukunft hat immer ganz viel damit zu tun, dass man sich ein gemeinsames Leben vorstellt. Und jetzt sind wir ja nun alle hier mit diesen unterschiedlichen Erinnerungen an Gewalt, auch an vielleicht auch einer Priorisierung aus einer biografischen Erfahrung heraus, aber dem Wunsch nach einer Gleichzeitigkeit der Anerkennung. Und für mich ist jetzt die große Frage, wie lässt sich das vermeiden oder sich nicht beeinflussen zu lassen von eben so einer politischen Instrumentalisierung, die also weder politisch, also im parteipolitischen ist, aber auch nicht identitär, um mal dieses Wort zu bemühen, was für mich ehrlich gesagt die größte Aufgabe gerade darstellt. Und du lächelst, für alle, die das natürlich hier nicht sehen können, aber ich sehe dich im Bildschirm.
Also das ist natürlich nicht einfach, aber niemand hat gesagt, dass es einfach wäre. Wenn es einfach wäre, bräuchte man auch keine Institutionen, die sich damit beschäftigen, weil natürlich jede Gruppe ihre eigene Agenda hat und darum kämpft, erstmal anerkannt und gesehen zu werden. Und das ist ja auch legitim, spricht ja auch nichts dagegen. Gleichzeitig erleben wir, und du hast es erwähnt, jetzt aber auch politisch jetzt wieder eine sehr viel stärkere Engführung, die natürlich jetzt auch mit dem zu tun hat, was wir in den USA sehen, wo sozusagen unter einer vorgeblichen Anti-Wokeness jetzt die Geschichten von Minderheiten wieder unsichtbar gemacht werden und damit ja auch die Gegenwart des Zusammenlebens gefährdet wird. Also wenn man zum Beispiel wenn man sich die jüdische Geschichte anschaut, also jetzt mit Jüdinnen und Juden als so eine paradigmatische europäische Minderheit, Jüdinnen und Juden waren und sind immer dort am sichersten, wo Demokratien funktionieren. Also je autoritärer die Kontexte, desto gefährlicher und desto unsicherer. Und das sind historische Erfahrungen, die, glaube ich, wichtig sind und die man im Blick behalten sollte. Und die Aufgabe von Institutionen wie unserer, glaube ich, in dieser ja politisch so aufgeheizten Zeit, ist es eben, diese Kontinuitäten zu bilden, also zu sagen, wir bleiben an den Allianzen dran, die wir formiert haben, also auch über Zäsuren wie den 7. Oktober hinweg, oder wir versuchen weiter im Gespräch zu bleiben mit unterschiedlichen Gruppen und immer wieder daran zu erinnern, was ist denn das Ziel, das wir erreichen wollen gesellschaftlich? Weil natürlich ist es für die einzelnen Gruppen wichtig erstmal, dass die eigenen Bedürfnisse gesichert sind, dass auf die eigenen Ängste eingegangen wird. Und das können und sollen die Gruppen machen. Aber Institutionen, die sich mit Erinnerung beschäftigen, müssen darüber hinausgehen und immer wieder daran sagen, darauf, also aufmerksam machen, dass wir diese geteilten Räume, wir leben als Gesellschaft, und das ist einfach unsere Realität. Na, wir können sagen, vielleicht in einer ideellen Vorstellung wäre es anders, aber unsere Realität ist die einer Gesellschaft, die vielfältige Erinnerungen mitbringt und damit auch immer wieder in den Konflikt gehen muss, in den Austausch gehen muss, diesen Austausch nicht scheut und dann immer wieder auch zu einem Gespräch kommt, wo man dann auch mal sagen kann, ja, ich finde das so nicht okay, wie du das sagst. Aber wir sprechen jetzt darüber, weil wir uns sonst, wir lassen uns auseinanderreißen, und damit, das nützt nur einer Gruppe, und das ist einer sozusagen radikalen, rechtsstehenden Gruppe, die alles, was sie will, ist uns zu sagen, dass es keine Zukunft gibt und dass alles, was wir zu erwarten haben, Düsternis ist. Und also darauf zu bestehen, zu beharren, zu sagen, es gibt eine positive Qualität im Erinnern, auch im gemeinsamen Erinnern, auch im differenzierten. Also das heißt ja nicht, dass man alles gleich macht, sondern dass man miteinander in Kontakt ist und sich nicht auseinandertreiben lässt. Darin gibt es eine ganz wichtige Basis für dieses gegenwärtige, aber auch das zukünftige Zusammenleben. Und ich sehe uns als Institutionen da in der Verpflichtung, solange wir diese Arbeit machen können, die Arbeit auch zu machen.
Das resoniert voll und ganz mit mir, weil ich auch davon überzeugt bin. Und deswegen ist es schön, dass du nochmal diesen Begriff der Erinnerungsallianzen stark gemacht hast, also ausgeführt hast, auch was das bedeutet. Weil der gemeinsame Punkt, wo man sich treffen kann, ist eben auch die Verwundbarkeit. Und diese Verwundbarkeit in der aktuellen politischen Situation. Und die kann dann einhergehen für mich auch mit der Anerkennung von Leid in all seinen Facetten und Unterschiedlichkeiten und egal zu welchem Zeitpunkt die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und das auch nicht nur pathetisch gemeint, sondern humanistisch. Genau. Und das ist, ja, aber das muss man in, und das ist ja auch ein interessanter Punkt in einer Gesellschaft, in der Empathie, Mitgefühl und all diese Dinge oft so als sowas, ach, so ein Achtsamkeitskram abgetan wird. Da muss man auch eine Stimme und eine Form finden, darüber zu reden, dass das so angenommen wird, damit so ein Durchatmen stattfindet. Ja, logisch, sagen die Menschen, und merkst du, sie sind's aber nicht. Es ist eine völlig dehumanisierende Zeit gerade, in der Entmenschlichung ganz vorne steht. Also man muss an Menschlichkeit erinnern, obwohl sie eigentlich selbstverständlich sein müsste. Und da haben wir noch nicht über Gewalt gesprochen. Deswegen, ja, also ich finde auch dieses also ich halte mal fest, Erinnerungsarbeit als eine, die auch Konfliktarbeit aushalten, hast du gesagt, das macht es ja auch zu einer Gegenwartspolitik und zu einem politischen Moment im Privaten. Und vielleicht auch das, was ich mit Max immer die Full Story nenne, also diese ganze Geschichte zu erzählen, immer den Anspruch zu haben, nichts auszulassen, sondern nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, das ist meine Perspektive und welche gibt's da noch? Das ist ja auch das plurale Erzählen. Und auch zu wissen, man kann nicht alles wissen. Man muss sich beschäftigen. Ich meine, ich beschäftige mich viel mit Sozialdarwinismus und habe, das ist meine Arbeit, gerade auch den Rassismus, Sozialdarwinismus und den Antisemitismus zu verbinden und zu verstehen. Und es ist so eine beständige Arbeit an der Frage von, ja, wie erinnern wir uns, um das heute besser zu verstehen, wie es den Menschen geht. Und du hast viel über Hannah Arendt gesprochen. Du zitierst Hannah Arendt auch in deinem neuen Buch. Und ich meine, das Buch hat den Titel »Wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten«. Und ich finde, das ist passender, könnte jetzt der Abschluss, zu dem ich uns jetzt hinführe, glaube ich, nicht sein. In dem Buch schreibst du, dass sich Trauer kulturell viel seltener als Liebe abbildet, dass Trauer vergessen zu werden scheint. Und wir haben jetzt über die Frage nach Gemeinschaftsbildung nachgedacht. Gemeinsam trauern, darüber denkst du nach, darüber denke ich nach. Was würde denn die Art des gemeinsamen Erinnerns an die Gewalt, aber auch an die Trauer, gepaart mit einem Mitgefühl, verändern, wenn wir uns darauf mehr einließen?
Ich glaube, dass beim Erinnern die Trauer manchmal vergessen wurde. Es wurde vergessen, dass, also gerade wenn man sich die Geschichte der Überlebenden des Holocaust anschaut, die wurden wichtig als diejenigen, die für die Demokratie sprechen. Aber es ging gar nicht so sehr darum, den Leuten erstmal zuzuhören und zu sagen, eure Wut, eure Trauer, eure Frustration, keine salbungsvollen Worte, sondern erstmal Konflikt und diesem Konflikt erstmal eine Sichtbarkeit zu geben. Das hat man vergessen. Und man wundert sich dann, wenn heute Angehörige von Opfern rechter oder antisemitischer Gewalt wütend reagieren, dann sagen wir so als Gesellschaft, wieso seid ihr denn jetzt so wütend? Ihr müsst doch von einer anderen Ebene da drauf schauen. Aber so ist es erstmal nicht. Und ich glaube, wir müssen überhaupt erstmal überlegen, was Trauer bedeuten kann in einer Gesellschaft, weil wir in einer Situation der so zahlreich werdenden Verluste leben. Wir erleben Verluste auf so vielen Ebenen, nämlich auch der Verlust der Gewissheit einer Zukunft. Es gibt viele junge Leute heute, das ist natürlich nochmal eine andere Form von Verlust, aber eben auch dieses Gefühl, eigentlich keine Zukunft zu haben. Oder Menschen, die bei Naturkatastrophen alles verlieren. Das ist eine andere Form von Verlust. Ich will das nicht vergleichen, aber es ist etwas, womit wir als Gesellschaft umgehen müssen. Und vielleicht gibt es dann eben auch Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die sie vielleicht unerwartet zu Expertinnen dieses Verlustes machen. Und vielleicht sind sozusagen wir als die Mehrheitsbevölkerung manchmal diejenigen, die jetzt sagen müssen, so, jetzt müssen wir erstmal lernen, was es eigentlich bedeutet, mit Verlust umzugehen. Und es gibt Menschen, die sind geflüchtet und hierher gekommen und haben alles aufgegeben. Und normalerweise sind sie diejenigen, die hilfsbedürftig sind. Aber ich fand das beeindruckend, dass als es vergangenes Jahr so schlimme Überschwemmungen in Wien gab, tauchten überall in den Dörfern der Umgebung der Stadt Gruppen von jungen Männern auf, die aus Syrien und aus Afghanistan geflohen waren, einfach um zu helfen. Und das war für die Bewohnerinnen erstmal überraschend. Und die haben aber gesagt, ja, wir wissen, wie sich das anfühlt, wenn man alles verliert. Also ich glaube, wenn wir dem mehr Raum geben, zu fragen, wer weiß eigentlich, was es bedeutet, mit Verlust zu leben und welche Gefühle damit verbunden sind und wie man einander sozusagen in dieser Situation helfen kann. Ich glaube, da hätten wir eine sehr große Chance, jetzt damit auch uns als Gesellschaft auch weiterzuentwickeln, obwohl es schwierige Zeiten sind. Und in dieser gemeinsamen Trauer, miteinander umgehen, mit Erfahrungen von Verlust, auch einander vielleicht dadurch auch näher zu kommen und uns nicht sozusagen voneinander wegzubewegen.
Ich danke dir, Miriam. Allianzen bilden in Zeiten des Verlusts, den viele Menschen in Deutschland und allerorts in der Welt spüren. Und ich nehme einfach als Abschlussworte das, was du in deiner Begrüßungsrede zur Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums zitiert hast, nämlich zu der Frage, wie man eigentlich Menschen gewinnt für ein Erinnern, wenn es keine, Zitat, gemütliche Badewanne ist, sondern Blut, Schweiß und Kotze. Und damit hast du die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger zitiert. Und damit gehe ich auch an den Anfang zurück. Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik ist anstrengend. Bedeutet, sich aufeinander einzulassen und vielleicht nicht gleich Konsens zu finden und vielleicht auch nicht einer Meinung zu sein und vielleicht auch sich nicht unbedingt zu mögen, aber sich vielleicht in der Verwundbarkeit zu finden, um sich anerkennen zu können im Schmerz. Und von dem haben wir ja gerade ordentlich viel. Ich danke dir, Miriam.
Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
In der nächsten und letzten Folge dieser Reihe spreche ich dann mit der Journalistin Ann-Kathrin Müller. Und unser Thema wird sein Sicherheit. Wer ist schützenswert? Bis dann. Erinnerungskämpfe heißt dieser Podcast und diese Folge trifft eigentlich den Kern. Es geht um die Gewaltgeschichte. Es geht darum, eine Sprache für die Kontinuität der Gewalt in der bundesdeutschen Geschichte vor und nach 1945 zu finden. Ein Verständnis dafür, welche Geschichten nicht erzählt wurden und wie wichtig auch das Betrauern um die Opfer ist, um überleben und weiterleben zu können und eine wirkliche, authentische Erzählung der deutschen Vergangenheit und Gegenwart für unsere Gesellschaft zu entwickeln.